Ja, das Thema heute, es lautet wahrer Reichtum. Und ja, wir wollen einfach dahingehend mal schauen und beleuchten, was denn die Bibel über wahren Reichtum sagt. Denn interessant ist ja, dass die Rechnung ganz offensichtlich nicht stimmt. Die besagt, dass diejenigen, die ein eigenes Haus besitzen, 3 Autos, ein Motorrad, eine Ferienwohnung, 2 Pferde und 5 FFP2-Masken, die glücklichsten Menschen auf Erden sind. Aristoteles zum Beispiel sagte auch, ja, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Kurzum, Reichtum, Wohlstand und Selbstgesundheit garantieren kein sorgenfreies, glückliches Leben. Wie sagte es König Salomo, dem es menschlich gesprochen doch an nichts, aber auch wirklich an gar nichts fehlte? Ich will es uns lesen aus dem Buch Prediger. Prediger, Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt den Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ja, und dann fährt er weiter fort mit der Erkenntnis aus Kapitel 5, Vers 9, Buch Prediger, Kapitel 5, Vers 9. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug, und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Ja, und damit kommen wir zum Text als solches. In der Einleitung, da hatten wir ja aus dem 1. Timotheusbrief gelesen, und ich lese uns einfach nochmals aus Kapitel 6 die Verse 17 bis 19, denn das ist jetzt der Text, von dem aus wir dieses Thema beleuchten werden. Also 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Zunächst einmal stellen wir fest, dass es ganz offensichtlich ein Trugschluss ist zu glauben, die Bibel spricht sich gegen Reichtum aus. Gott hat nämlich gar nichts dagegen, wenn du reich bist. Denn ansonsten müsste hier in Vers 17 doch geschrieben stehen, den Reichen gebiete, sich allem Reichtums zu entledigen. Aber das steht ja gar nicht. Sondern wie haben wir es gelesen? Den Reichen gebiete, nicht hochmütig zu sein. Aha, reich darf ich also sein, aber nicht hochmütig. Sozialneid, ja, und das Schimpfen auf die Reichen ist demzufolge völlig unangebracht, denn nicht Reichtum ist eine Sünde, aber Neid zum Beispiel ist ein großes Übel. Und dahingehend zielt die biblische Botschaft auch nicht darauf ab, jetzt bestehende soziale Strukturen aufzubrechen. Nein, das Ziel des Evangeliums ist auch keine Kulturrevolution, sondern die Veränderung des menschlichen Herzens. Nochmals, die Bibel spricht sich nicht gegen Reichtum und auch nicht gegen Genuss aus. Aber das Wort Gottes ermahnt uns eindringlich, die Prioritäten richtig zu setzen und weder stolz noch hochmütig zu sein. Denn nichts haben wir uns verdient, sondern es ist einzig und allein Gottes Gnade, durch die wir das genießen dürfen, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Ganz nach 5. Mose, Kapitel 8, Vers 18. So gedenke doch an Jahwe, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Und damit zurück hier zu unserem Text. Paulus, er spricht ja in seinem Brief an Timotheus in die Gemeinde hinein, so dass es sich hier um Anweisungen handelt, die die Gemeinde bzw. die Glieder der Gemeinde betreffen. Und zuvor hatte Paulus über die jüngeren und älteren Frauen und Männer geschrieben. Er sprach über die Ältesten und Diakone und auch den Witwen und den Sklaven hat er entsprechende Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Und nach diesen Anweisungen erfolgt dann hier in Kapitel 6 die Ermahnung an die Reichen und an diejenigen, die in allem Ehrgeiz und mit aller Macht unbedingt reich werden wollen, koste es, was es wolle. 1. Timotheus 6, lesen wir die Verse 6 bis 10. Hier aus 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Es geht also weniger um die Tatsache, dass man reich ist, als vielmehr um die Gefahr, unbedingt reich werden zu wollen. Wer nämlich reich werden will, ja, der setzt die Prioritäten falsch, ja? Und der nimmt sich auch selbst gefangen von den Begierden dieser Welt. Und so heißt es hier ja auch, ne, dass das Streben nach Reichtum von genügsamen Glauben entfernt. Ja, es macht hochmütig. Es lenkt auch vom Wesentlichen ab und es raubt uns die Zeit, die wir für Gott und sein Evangelium einsetzen sollten. Das Streben nach Reichtum birgt also viele Gefahren. Allein schon die Motivation könnte geprägt sein von Neid und falschem Ehrgeiz. Es würde einen auch undankbar werden lassen, da man ja ganz offensichtlich mit dem Stand, in dem man sich befindet, hadert. Und das deckt sich mit der Aussage, wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte. Und dahingehend kann man wirklich sagen, Reichtum wird maßlos überschätzt. Zufriedenheit und Dankbarkeit sind wesentlich wichtiger. Und so erfolgt auch immer wieder diese Ermahnung, nicht nur hier im Brief an Timotheus, dass man sich mit dem Stand begnügen soll, in welchem man sich befindet. Ja, das heißt ja nun nicht, dass wir uns unserem Schicksal stets ergeben müssen, aber es bedeutet, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus nicht leiden darf, wenn ich nach Veränderung und wenn ich nach irdischen Dingen strebe. Und so auch hier. Ja, natürlich darfst du reich werden. Das ist nicht verwerflich, aber es darf deine Beziehung zu Gott nicht im Wege stehen und deinen Dienst für den Herrn Jesus keinen Schaden zufügen. Und so geht es hier weiter in unserem Text. Lesen wir noch einmal Vers 17, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Haben wir es recht verstanden? Der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ja, das heißt doch, dass wir nicht nur reich sein dürfen, sondern dass wir das Leben und unser Wohlergehen sogar genießen dürfen. Und so ähnlich heißt es ja auch im Buch Prediger. Prediger Kapitel 5, ich will es uns lesen, die Verse 17 und 18. Prediger Kapitel 5, Vers 17, Vers 18. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne. Alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinen Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihn gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Merken wir, dass uns das Wort Gottes gar nicht zum selbst auferlegten Verzicht, zur Askese und einem Leben im Kloster aufruft? Gott hat uns die Sinnesorgane doch nicht geschenkt, damit wir diese verkümmern lassen, sondern damit wir damit auch seine Schöpfung und all das, was er uns zur Verfügung stellt, genießen sollen. Ja, wir dürfen uns wirklich freuen. Wir dürfen uns freuen an das, was wir sehen, vorausgesetzt, es verführt uns nicht zur Sünde. Wir dürfen schmecken und riechen. Und sowohl das Essen als auch das Trinken mit allen Sinnen genießen. Vorausgesetzt, es artet nicht aus in Völlerei und Saufgelagen. Wir dürfen fühlen, spüren, empfinden, berühren, ja sogar küssen. Vorausgesetzt, es verführt uns nicht zur Unmoral und Perversion. Kurzum, wir dürfen das Leben genießen. Vorausgesetzt, dieser Genuss entfernt uns nicht von unserer Liebe und unserer Beziehung zu Gott. Und deswegen darf es bei allen Gaben, bei allem Wohlstand und bei allem Genuss niemals um einen selbstsüchtigen Genuss gehen, sondern stets um einen dankbaren Genuss im Aufblick auf den, der uns alles so reichlich darreicht. Ganz nach 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 4. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Nochmals, Reichtum ist keine Schande. Du musst dich deswegen nicht schämen. Genießen darfst du dein Leben auch. Und so heißt es ja auch im ersten Buch Chronik, 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 12, Reichtum und Ehre kommen von Gott. Wir sollten nie vergessen, wem wir alles zu verdanken haben. Und vor allem sollten wir unser Bewusstsein dafür schärfen, dass wir von einem Moment auf den anderen alles verlieren können. Wir haben es in den vergangenen Tagen und Wochen erlebt. Mit diesen schrecklichen Unwettern, wie manch einer Hab und Gut verloren hat, von einer Sekunde auf die andere. So wie auch hier in Vers 17 unseres Textes ja auch von der Unbeständigkeit des Reichtums die Rede ist. Ja, und was lehrt uns das? Verlass dich nicht auf deinen Wohlstand, sondern vertraue auf Gott auf all deinen Wegen. Hier. Wie steht es in den Sprüchen geschrieben? Sprüche, Kapitel 11, Vers 28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Sprüche, Kapitel 23, Vers 4, Vers 5. Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben. Aus eigener Einsicht lass davon. Kaum hast du dein Auge darauf geworfen, so ist er nicht mehr da. All das Irdische ist nun einmal vergänglich. Gesundheit kann verloren gehen, Ruhm sich umkehren in Schande, Glück verkehrt sich in Unglück, Geld kann gestohlen werden, Besitztümer verlieren an Wert und dein Eigentum schnappt sich der Staat. Ja, wie sagte mal jemand so süffisant, bei der Steuererklärung merkt man, wie viel Geld man sparen würde, wenn man keins hätte. Kurzum, letztendlich ist alles ungewiss. Und so sollten wir nie den Gaben vertrauen, sondern dem Geber. So wie wir ja auch nicht die Schöpfung anbeten sollen, sondern den Schöpfer. Und so sensibilisiert uns die Heilige Schrift, dass wir uns nicht auf die irdischen Dinge fokussieren, nicht auf das, was wir vor Augen haben, sondern auf das, was wirklich zählt und Ewigkeitsfrüchte beinhaltet. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wahrer Reichtum besticht eben nicht durch Geld, Ruhm, Glück und Gesundheit, sondern durch Glauben. Durch Glauben. Hier, Jakobus, Kapitel 2, Vers 5. Jakobus, Kapitel 2, Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass diese reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Oh ja, es ist der Reichtum im Glauben, das alles Irdische wertlos erscheinen lässt. Es ist das Erbe des verheißenen Himmelreiches, das jede andere Erbschaft erblassen lässt. Und so gibt es doch keinen glückseligeren Menschen als den, der genau weiß, dass sein Leben hier auf Erden doch ohnehin nur eine Durchgangsstation ist. Es gibt keinen zufriedeneren und dankbareren Menschen als den, der genau weiß, Gott kommt mit mir zum Ziel. Und deshalb ist es eben auch viel wichtiger, sich nach dem auszustrecken, was droben ist und im Himmel auf uns wartet, statt krampfhaft nach irdischen Gütern zu streben. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Kolosser 3, Vers 1, Vers 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Durch den Glauben haben wir doch schließlich auch die Gewissheit, die besagt, ich besitze ewiges Leben. Ganz nach Johannes Kapitel 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Durch den Glauben ist mir eine unaussprechliche Freude verheißen. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 8 und 9, und die muss man sich förmlich auf der Zunge zergehen lassen. Hier lesen wir 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Was für eine Verheißung! Was für eine Perspektive, welch eine Blickrichtung. Und allein diese beiden Verse hier aus dem 1. Petrusbrief sollte doch unser Herz jubeln und frohlocken lassen. Ja, die Welt jubelt auch, ne? Die Welt jubelt über das, was sie vor Augen hat und wird am Ende doch bitter enttäuscht. Ein Kind Gottes hingegen ist ergriffen von dem, was wir nicht sehen, wovon wir aber überzeugt sein dürfen. Ja, wir wissen, wir haben einen gnädigen Gott, der mit uns zum Ziel kommt und der uns die Krone des Lebens versprochen hat. Hier in Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Und ich sage jetzt ganz einfach mal, ja, unser Leben ist eine Anfechtung. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Glückselig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ist das nicht gewaltig? Wer will dann da noch mit den Luftschlössern dieser Welt tauschen? Und so sagte ja auch der Herr Jesus, nachzulesen hier in Matthäus Kapitel 16, Vers 26. Matthäus 16, Vers 26. Ja, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und so muss ich Ihnen heute offenbaren, so ein Coming Out ist ja modern, ne? Ist ja zeitgemäß. Und ich muss Ihnen heute auch offenbaren, ja, liebe Geschwister, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin sogar überreich. Ich bin überreich beschenkt. Ja, ich bin reich in Gott. Ich bin reich im Glauben, reich in seiner Liebe, reich an seiner Gnade, reich an Vergebung und reich in seiner Güte. Und deswegen gilt die Mahnung hier aus dem Wort Gottes, wie es auch in den Sprüchen Salomos geschrieben steht. Ich habe es mal zusammengefasst aus Sprüche, Kapitel 16, die Verse 8 und 16. Sprüche 16, Vers 8 und Vers 16. Besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold? Und Einsicht zu erwerben, ist begehrenswerter als Silber. Und so lautet es ja auch in diesem Gleichnis von dem reichen Narren aus Lukas Kapitel 12, der gar nicht mehr wusste, wohin mit all seinen Reichtümern. Und da heißt es dann in Lukas 12, wir lesen nur mal die Verse 20 und 21, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? Kommen wir somit zurück, hier auf unseren Text zu sprechen, also auf 1. Timotheus Kapitel 6. Wir hatten in Vers 18 die Aufforderung gelesen, dass die Reichen Gutes tun sollen, um dadurch reich zu werden an guten Werken. Lesen wir es nochmal. 1. Timotheus 6, Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Und das deckt sich mit dem, was Paulus auch im Galaterbrief geschrieben hat. Galater Kapitel 6. Die Verse 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun. Und zum Gutes tun sind nicht nur die Reichen aufgefordert, ja? Zum Gutes tun ist ein jeder aufgefordert. Ein jeder gemäß seinen Möglichkeiten und gemäß seinen Gaben. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und somit ist klar, ja, wer Gutes tut, der ist wirklich reich, weil er sich nämlich vom Geist Gottes leiten und bestimmen lässt und nicht von seinen Begierden, von seiner Ich-Sucht, von seiner Habgier und von dem Zeit- und Irrgeist dieser Welt. Ja, wer Gutes tut, der erlangt einen ganz neuen Reichtum. Der wird nämlich reich an guten Werken. Und das wiederum wird nicht unbelohnt bleiben. Kolosser Kapitel 3, da sind sehr viele Bibelstellen heute, ja? Kolosser Kapitel 3, die Verse 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Aber bei alledem geht es jetzt nicht nur um Geld oder Sachspenden, sondern es geht auch um praktische Hilfen. Ich hatte ja gesagt, ein jeder ist aufgerufen, ja, um Gutes zu tun, um freigebig zu sein, zu helfen und so weiter und so fort. Ja, es geht auch um praktische Hilfen. Es geht auch um offene Ohren. Es geht um helfende Hände. Es geht um mitfühlende Herzen. Und es geht um Zeit und Liebe, die man seinen Geschwistern erweist. Und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass mit diesen Reichen nicht nur die aus unserer Sicht heute gut Betuchten gemeint sind, sondern dass doch generell ein Mensch, der hier in Mitteleuropa lebt, im Vergleich zu den meisten Menschen dieser Erde ein Reicher ist. Also ich kann ja nur von mir selber sprechen, ja? Aber wenn ich meinen Lebensstandard mit den meisten meiner Glaubensgeschwister aus Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und Asien vergleiche, ja, dann gehöre ich in deren Augen garantiert auch zu der Personengruppe, die Paulus hier anspricht. Und hier möchte ich zitieren, wobei ich habe jetzt die Zahlen nicht überprüft, aber es geht mir auch gar nicht um die Zahlen, sondern mir geht es einfach um die Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Und ich will einfach zitieren. Wer mehr gesund als krank ist, der ist glücklicher als 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wer in seinem Leben niemals die Gefahr eines Krieges, von Gefängnis, von Verfolgung oder Hunger erlebt hat, der hat es besser als 500 Millionen Menschen auf dieser Welt. Wer in den Gottesdienst gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, festgenommen, gefoltert oder gar getötet zu werden, der hat mehr Glück als 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde. Wer ein Dach über dem Kopf, Kleider, Essen und einen Platz zum Schlafen hat, der ist reicher als 75% der Erdbevölkerung. Und wer darüber hinaus auch noch Geld auf der Bank und ein wenig Vermögen angesammelt hat, der gehört zu den 8% der Reichen auf dieser Erde. Ich denke, das sollte zu denken geben. Und vor allem sollte es uns dankbar machen. Und dabei geht es mir jetzt nicht darum, so leichtfertig zu sagen, ja, es gibt ja immer jemanden, dem es schlechter geht als dir. Nein, aber es sollte uns einfach unseren Blick schärfen lassen. Es sollte unseren Blick schärfen, um nicht immer nur das Schlechte und Negative zu sehen, sondern sich einfach auch mal darüber im Klaren zu sein, dass es immer, immer einen Grund zur Dankbarkeit und immer, immer einen Grund zur Zufriedenheit gibt. Und so lautet es auch in einem Spruch, ich hatte den schon mal zitiert, aber Wiederholungen sind ja auch in, ja? Und so lautet es in einem Spruch, ich war traurig. Ich war traurig, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden sah, der keine Füße hatte. Manchmal ist es einfach die falsche Blickrichtung, die uns unzufrieden und undankbar sein lässt. Ja, jemand, dem der materielle Reichtum das Wichtigste im Leben ist, der wird keinen Grund zur Freude, zur Zufriedenheit und Dankbarkeit haben, wenn er all seinen Reichtum verliert oder nach dem Streben nach mehr kläglich scheitert. Jemand, dem die Gesundheit, Kraft und Vitalität das Wichtigste ist, der wird niemals zufrieden, glücklich und dankbar sein, wenn er krank, gebrechlich, schwach, vergesslich und älter wird. Jemand, dem die Schönheit, das Äußerliche, das Wichtigste ist, der wird niemals dankbar, glücklich und zufrieden sein, wenn die ersten Pickel kommen und die Haare ausfallen. Jemand. Und hier können wir noch viele weitere Beispiele anfügen, die uns letztlich daran hindern, wahren Reichtum und wirkliches Leben zu ergreifen. Nochmals, es kommt auf unsere Blickrichtung an und wir müssen unterscheiden zwischen dem, ja, was sehr, sehr schön, was angenehm, was wohltuend und auch eine herrliche Nebensache ist und dem, was lebenswichtig, die Hauptsache und das Herrlichste ist. Und wenn dir die Füße wichtiger sind als die Schuhe, dann freust du dich über jeden Schritt, selbst wenn diese hier und da wehtun. Mit anderen Worten, wenn dir der Glaube an Jesus Christus wichtiger ist, wenn dir die zukünftige Herrlichkeit wichtiger ist, wenn dir die Liebe Gottes und seine Verherrlichung wichtiger ist, wenn dir seine Güte und Gnade wichtiger ist, dann wirst du immer einen Grund zur Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit haben, selbst wenn dir das Leben als solches keine Freude mehr bereitet. Liebe Geschwister, mein zweites Bekenntnis. Ich bin ein Theoretiker. Und ich gebe jedem recht, der mir vorwirft, Thomas, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Und dennoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus und unsere innige Beziehung zu ihm Dinge vermag, die wir uns gar nicht vorstellen können. Hiob schimpfte einst auch wie ein Rohrspatz. Gott hat mich dem Ungerechten preisgegeben und in die Hände der Gottlosen ausgeliefert. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Und zu diesem Zeitpunkt hat Hiob in seinen kühnsten Träumen nicht gewagt, daran zu denken, dass er einige Zeit später sagen würde: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und das sagte Hiob noch bevor er von Gott geheilt und gesegnet wurde. Und eine Antwort auf sein Leid hat er nie erfahren. Ja, Sie haben recht. Ich habe keine Ahnung. Noch nicht einmal ansatzweise. Aber Hiob hat Ahnung. Paulus hat Ahnung. Und das Wort Gottes hat Ahnung. Und somit weiter hier mit dem Wort Gottes aus 1. Timotheus Kapitel 6. Zum einen heißt es hier ja in Vers 18, ja, sie sollen Gutes tun und dadurch reich werden an guten Werken, gemäß dem Motto, der ist der ärmste Mensch, der nur reich an Geld ist. Und so sagte auch einst Friedrich von Bodelschwingh, der einer gut betuchten Adelsfamilie entstammte, reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht und am reichsten ist, wer viel gibt. Und so müssen wir uns doch wirklich fragen, ja, woran lässt sich denn Reichtum messen? Ist es wirklich das Geld? Sind es materielle Dinge? Ist es ausschließlich das leibliche Wohlergehen? Nein, wahrer Reichtum und das, was das Leben wirklich lebenswert macht, sind verbunden mit Zufriedenheit, mit Gelassenheit, mit Genügsamkeit, mit Großzügigkeit, mit Zuversicht, mit Dankbarkeit und einem unerschütterlichen Glauben an Gottes Wort. Wer auf das Fundament des biblischen Glaubens baut, der ist reich, selbst wenn er nichts besitzt. Und der ist glücklich, selbst wenn ihn das Pech verfolgt. Ja, und wenn wir dann noch Vers 19 aus unserem Text hier lesen, ja, so könnte man ja fast annehmen, dass man sich mit guten Werken das ewige Leben erkaufen könnte. Aber dem ist natürlich nicht so. Aber lesen wir erst einmal hier, Vers 19 aus unserem Text, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 19. Es war zuvor von guten Werken und von Freigebigkeit die Rede. Und dann heißt es, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Damit sie das ewige Leben ergreifen. Nein, das hat jetzt nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun, sondern das bedeutet so viel wie, setzt die Prioritäten richtig, haltet Ausschau auf die himmlischen Güter und nicht auf das irdische. Und je nach Übersetzung, ich weiß ja nicht, Sie werden vielleicht auch eine andere Übersetzung in den Händen halten, je nach Übersetzung heißt es dann ja auch hier, statt damit sie das ewige Leben ergreifen, damit sie das wirkliche Leben ergreifen oder damit sie das wahre Leben ergreifen. Reichtum verschafft nun mal kein wirkliches Leben, wie wir es bereits festgestellt haben. Reichtum ist auch kein Garant für ein ewiges Leben. Das war ja das Problem des reichen Jünglings, der sich mit der Frage an Jesus wandte, wie er denn ewiges Leben erlangen könne. Und die entscheidende Antwort des Herrn Jesus lautete, komm und folge mir nach. Und diese Aufforderung gilt bis heute. Diese Aufforderung gilt allen Menschen, unabhängig ihres Standes, ihres Vermögens, ihres Gesundheitszustandes, ihrer Herkunft oder was auch immer. Ja, nur wer bereit ist, liebe Geschwister, nur wer bereit ist, loszulassen, nur wer bereit ist, alles aufzugeben, um Jesus zu folgen, der ist letztendlich wirklich bereit, das verheißene Erbe in Besitz zu nehmen. Das biblische Prinzip lautet, loslassen, um das Wesentliche zu ergreifen, verzichten, um alles zu gewinnen. Und da stellen wir uns die abschließende Frage, ja, muss ich denn auf alles verzichten? Muss ich wirklich alles hergeben, was mir lieb und teuer ist? Nein, wir hatten es doch gesagt, du darfst reich sein, du darfst dein Leben genießen, aber... Und jetzt kommt das große Aber. Letztendlich darf dir nichts wichtiger, nichts wertvoller als die Liebe zu Gott und unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus sein. Du musst bereit dazu sein, auf alles zu verzichten. Und du darfst dich von nichts Irdischem gefangen nehmen lassen. Und es liegt nun einmal in der Natur der Sache, dass wer viel hat, weniger bereit ist, darauf zu verzichten, als jemand, der ja ohnehin nichts in den Händen hält, was er loslassen könnte. Und deswegen erfolgt auch immer wieder diese Ermahnung, sich eben nicht auf seine Reichtümer, seine Verdienste, seine Kraft oder was auch immer zu verlassen, nein, sondern nach dem zu trachten, was wirklich zählt und ewigen Bestand hat. Und so will ich schließen. Schließen mit dem Zeugnis hier aus Hebräer Kapitel 10, Vers 34, der uns die vorbildliche Gesinnung und rechte Blickrichtung aufzeigt und zugleich vor Augen führt, was Gott für uns bereithält. Und da heißt es hier in Hebräer Kapitel 10, Vers 34, und das ist an die verfolgte Gemeinde gerichtet, ja, die auch unter Drangsal gelitten hat. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 10, Vers 34, denn ihr hattet den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Ich denke, das muss man zweimal lesen. Den Raub eurer Güter, wir könnten auch sagen, ja, den Verlust eurer Güter mit Freuden hingenommen. Unglaublich. Welch eine Gesinnung, was für eine Blickrichtung in der Gewissheit. In der Gewissheit, wie es ja dann hier auch weitergeht, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Und mag der Herr es schenken, dass auch wir diesen Blick hier und diese Gewissheit niemals aus den Augen verlieren. Der Herr segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich denke, ich darf im Namen aller sprechen, die auch heute hier versammelt sind. Du hast uns so viel geschenkt in unserem Leben. Wir haben so viel an Gnade, an Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Langmut erhalten, Herr, dass wir es gar nicht in Worte ausdrücken können, um dir dafür Dank zu sagen. Wir wollen dir einfach Dank sagen für diesen Reichtum, den du uns geschenkt hast, ja über unseren materiellen Reichtum hinaus, über das, was wirklich zählt, nämlich das ewige Leben und deine Gnade, die du uns hast zuteil werden lassen. Und so darf ich dich bitten, natürlich in erster Linie für mich, aber ich denke, ein jeder kann hiermit einstimmen, schärfe du unseren Blick, dass wir in dieser Dankbarkeit und im Aufblick auf dich auch leben und selber auch bereit sind, weiterzugeben, freigebig zu sein, zu helfen, auch Zeit und Liebe zu investieren, dass wir einfach von dem weitergeben und wenn es auch nur ein bisschen ist, auch nur ein wenig ist, von dem weiterzugeben, was wir tagtäglich aus deiner Hand erhalten. O Herr, hab Lob und Dank dafür. Amen.